Also heute Fortsetzung hier in unserem Bibelstudium über Apostelgeschichte. Ich freue mich, dass ihr nicht abgeschreckt seid. Ich war ganz erstaunt über eure Ausdauer das letzte Mal. Ich denke, es waren fast 2 Stunden, die ich gesprochen habe. Das kann man in Mitteleuropa relativ selten tun, 2 Stunden am Stück so sprechen. Deswegen fahre ich so gerne nach Osteuropa. Da kann man noch länger. Aber hier ist das irgendwie besonders und ich spüre auch, wie ein Hunger da ist, wie ein Verlangen da ist, wie eine Offenheit da ist und der Heilige Geist ist wirklich hier heute, wirklich hier. Ich bin begeistert. Ich weiß auch, dass etliche Leute, sicherlich von euch auch, aber ich weiß es auch von anderen, beten hier für diese Tage, auch in der Bibelschule meiner Gemeinde dort zu Hause in Berlin. Auch dort wird heute Abend gebetet. Preis dem Herrn. So, der Herr wird uns das Wort lebendig machen und wir werden dann auch Gelegenheit haben hinterher, wenn wir einfach noch einmal in der Anbetung seine Gegenwart suchen, dass wir das, worüber wir hier das Wort studieren, dass wir das auch wirklich suchen, dass wir es bekommen und dass wir das auch wirklich erleben. Also heute geht's weiter mit Kapitel 2 der wunderbaren Apostelgeschichte. Ich lese einmal hier die ersten 4 Verse. Als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie alle an einem Ort beisammen. Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind daher und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Halleluja. Wir haben in der ersten Lektion gehört, wie sie sich vorbereitet haben, wie sie diese Verheißung, die sie bekommen hatten, ernst genommen haben und sind dann ins Gebet gegangen, haben das Wort Gottes studiert zur Unterstützung ihres Gebetslebens. Und ich habe die Vermutung geäußert, das musst du nicht mittragen, das ist nur meine persönliche Erklärung, weil sie zu Pfingsten dann Joel zitiert haben. Während sie warteten auf die Verheißung oder die Erfüllung der Verheißung des Heiligen Geistes, studierten sie das Wort Gottes, das Alte Testament und kamen dort auf Joel und dann wussten sie, was sie in dieser Zeit zu tun hatten, weil Joel gesagt hat, der Herr sagt durch Joel, danach will ich ausgießen von meinem Geist. Und dann haben sie das angeschaut und haben gesagt, danach heißt, es gibt einen davor und so kamen sie auf Joel 2 und da war dieses zerreißende Herzen, dieses Weinen, dieses Klagen, dieses Anteilnehmen an Gottes Problem, dass sein Name verhöhnt wird wegen der Schwachheit des Volkes Gottes, wegen all dieser Dinge, die dort sind, die ihm keine Ehre machen. Und so kamen sie wirklich unter diesen Geist des Gebetes. Halleluja. Sie haben in Einheit gebetet und auch das finden wir dann hier wieder beschrieben in dieser Formulierung hier. Sie waren alle an einem Ort beisammen. Und so mit Ausdauer und in Einheit, in Einmütigkeit beteten sie, nahmen die Verheißung ernst und Gott erhörte ihr Gebet. Und das Schöne ist, dass die Bibel uns das sehr, sehr klar bringt, dass wenn wir diese Bedingungen erfüllen, Gott wird immer Gebete erhören. Gott wird immer hören, wenn wir in Einheit und in Ernsthaftigkeit und in Hingabe an sein Wort Flehen und Gebet einfach dran sind, Gott wird sein Wort erfüllen. Und das soll hier auch der erste Punkt sein. Wenn wir nämlich genau hinschauen bei ich greife jetzt ein bisschen, ist auch in Kapitel 2 dann, dieser Vers 17, wo also Joel dann zitiert wird, Gott wird von allem, von seinem Geist ausgießen auf alles Fleisch, dann sehen wir ja eigentlich, was zu Pfingsten passiert ist, war nur der Anfang dieser Erfüllung der Verheißung. Gott hat ja gewirkt in Jerusalem an diesen 120 und dann ging das rüber dann und erreichte dann wirklich die Stadt und innerhalb von kürzester Zeit waren viele, viele tausende Menschen davon erfasst. Aber dass es alles Fleisch, dass es die ganze Erde berührt hätte, davon kann keine Rede sein. Das ist der Anfang gewesen und ich glaube, wenn wir das in Joel sehen, wie es auch Petrus zitiert, dann sollte das weitergehen bis zur Wiederkunft des Herrn. Denn er redet davon dann, dass der große Tag des Herrn kommt und wer den Namen des Herrn anruft, soll errettet werden. Also ich persönlich glaube, das war Pfingsten der Beginn der göttlichen Heimsuchung gewesen ist und das sollte fortgehen, wie lange auch immer jedenfalls, bis alles vollendet ist auf der Erde und bis Jesus wiederkommen würde. diese Zeiten der Kirchengeschichte, wo über Jahrhunderte sich fast nichts gerührt und getan hat, ist niemals Gottes Plan gewesen. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das auch so beurteilen. Manche sagen so, ja, siehst du, also Gott durch die Kirchengeschichte hat auch mal sich ausgeruht und hat uns auch mal Zeiten gegeben, wo er weniger aktiv war. Und so ist es also in Gottes Hand und mal ist es so und mal ist es so. Und da haben wir ja auch die vielfältigen bunten Traditionen, die alle so einen netten, lieblichen Strauß ergeben. Ja, ich kann dieses Gerede nicht hören, weil ich glaube, dass es eine Beleidigung Gottes ist. Gott wollte ja nicht 2000 Jahre irgendwie so eine Schlummerveranstaltung haben, sondern er wollte mit Feuer, mit Eifer, mit Power über diesen Planeten fegen, jeden Menschen erretten und dann wiederkommen und dem Teufel hier den Garaus machen. Das ist, was Gott wollte. Ja. Und alles, was dazwischen gekommen ist, nach Apostelgeschichte, dann im 2. und im 3. Jahrhundert, das ist eben, weil wir Menschen die Sache übernommen haben, wo Jesus doch gesagt hat, ich will meine Gemeinde bauen. Und es ist offensichtlich, wir können es nicht so gut tun wie er. Und es ist hohe Zeit, dass wir wieder zurückkommen zu dieser Echtheit, zu dieser Einfachheit, dass wir sagen, was hat er gesagt? Wie will er die ganze Sache eigentlich haben? Und dass wir es nicht so kompliziert machen. Wir haben so viel komplizierte Dinge im Kopf und so wenig im Herzen. Und Gott möchte, dass die Dinge wieder ganz klar werden, ganz biblisch werden. Und das ist dieser Punkt, wenn Gott Verheißung gibt und wir die ernst nehmen und wir ausdauernd, flehentlich und in Einmütigkeit beten, er wird es erhören. Das hat er festgelegt, das hat er gesagt. Und wir haben die Aufgabe, das, was sie in Apostelgeschichte 1 gemacht haben, wir haben die Aufgabe, das fortzuführen. Wir haben die Aufgabe, diese Verheißungen ernst zu nehmen und zu sagen, unsere einzige echte Hoffnung ist ein stärkeres Wirken des Heiligen Geistes, dass wir das wiederbekommen, was wir verloren haben. Dass wir zurückbekommen, was wir verloren haben. Diese Kraft, einfach Herzen zu erreichen. Diese Kraft, so den Geist zu erleben in unseren Versammlungen und auch in unserem Alltag, dass Menschen wirklich unmittelbar berührt werden. Nicht mit unserer Kirche, nicht mit unserer Tradition, nicht mit unseren Eigenheiten, sondern berührt werden von Jesus. Das ist, worum es geht. Und wir haben diese Aufgabe. Gott hat es viele Male verheißen, dass er seinen Geist geben würde. Und er hat uns auch ganz deutlich gesagt, wir haben diese Aufgabe, darum zu bitten. Zacharja, Kapitel 12. Oh nein, Entschuldigung, Kapitel 10. Kapitel 10. Er bittet euch vom Herrn Regen zur Zeit des Spätregens. Der Herr ist es, der die Wetterwolken macht. Er lässt den Regen regnen. Er gibt einem jedem Brot, Kraut auf dem Feld. Und dann wird uns sogar noch gesagt, ja, wann diese besonderen Zeiten sind, wo man bitten soll und woran erkennbar ist, dass es nötig ist, dass der Regen wieder kommt. Vers 2, die Hausgötzen haben trügerisches geredet, die Wahrsager haben Lüge geschaut, sie erzählen nichtige Träume, trösten uns mit Dunst. Darum mussten sie fortziehen wie Schafe, die elend sind, weil kein Hirte da ist. Wenn so eine Zeit des Niedergangs da ist, eine Zeit der Desorientierung, eine Zeit der Lüge, des Betruges, dann einfach sagt das Wort Gottes, das ist die Zeit, wo der Regen wieder kommen muss. Und Gott sagt, er bittet euch vom Herrn Regen. Und er gibt einem jeden. Und es ist die Zeit des Spätregens. Am Anfang war der Frühregen und jetzt kommt der Spätregen. Am Ende kommt der Spätregen und der ist uns verheißen in so, so vielen verschiedenen Schriften. In Jesaja immer wieder, Gott sagt, er wird Wasser ausgießen auf das Dürstende. Er wird Ström bringen, er wird sein Volk erfrischen. So viele Male, Gott hat es verheißen. Das sind die Dinge, die wir nehmen können, auf die wir uns stützen können. Jesaja 41, vielleicht gehen wir gar nicht so sehr dort hinein, aber ich könnte es einfach nur 17 bis 18, 43, 20, 44, 3. Und natürlich nicht zu vergessen, diese so einfache, grundlegende Schriftstelle, Lukas 11, 13. Wenn wir bitten um den Heiligen Geist, der Vater wird den Heiligen Geist geben. Wenn wir bitten, er wird geben. Einem jeden, der bittet. Und wie ich schon das erste Mal sagte, wir beten manchmal um so viele Dinge, aber nicht um die Dinge, die wirklich erste Priorität haben. Und wir sollten beten, dass Gott seinen Heiligen Geist in unsere Versammlungen sendet und dass er mit Macht über uns kommt, so wie wir das in den Büchern lesen von Erweckungsgeschichte, von Wales und anderen. Dank sei Gott, dass wir heute solche Berichte verfügbar haben, dass wir sehen können, Mensch, das war nicht nur in der Bibel, das war auch sogar vor gar nicht zu langer Zeit und das war in England und das war auch in Deutschland. Es gab Gewalt, Bewegung des Heiligen Geistes, auch in unserem Land. Es gab solche Dinge. Und wir können sagen, Gott ist derselbe heute. Und da kommt in uns ein Aufstand, dass wir rebellieren gegen den Status quo. Dass wir sagen, ich bin nicht mehr bereit, den momentanen Zustand des Niedergangs und der Ereignislosigkeit als normal zu akzeptieren. Ich bin nicht mehr bereit, das zu akzeptieren und ich weigere mich, da mitzumachen. Ich stehe auf, ich steige aus dieser sogenannten Normalität und meine Norm ist das Wort Gottes. Und es ist hohe Zeit, dass wir eine Ausgießung, eine Bewegung des Heiligen Geistes erleben und deswegen mache ich mich mit meinen Brüdern und Schwestern eins und ich bete darum und es wird kommen, es muss kommen. Halleluja, das ist unsere Aufgabe. Das ist, was Gott auch, wozu Gott uns aufruft und was Gott auch anbietet als Hilfe. In Zacharja 12 heißt es, Vers 10, er wird den Geist der Gnade und des Flehens geben. Den Geist der Gnade und des Flehens. Und wenn wir den haben, dann können wir ausdauernd beten und dann ist sogar schon das Beten und Warten auf den Heiligen Geist ein Genuss und es ist nicht langweilig und trocken. Wenn unsere Gebetszeiten langweilig und trocken sind und öde und wir von unseren eigenen Gebeten gelangweilt werden, dann muss einmal der Heilige Geist da hereinkommen. Der Geist macht lebendig. Und wenn der Geist durch dich fließt und durch dich betet, dann wirst du von deinen eigenen Gebeten vom Hocker gerissen. Ja? Wenn deine Gebete dich nicht bewegen, dann erwarte doch nicht, dass sie die Welt bewegen oder den Himmel bewegen würden. Ja? Viele Leute haben aufgehört zu beten, weil sie von ihren Gebeten gelangweilt werden, angeödet werden. Die kennen all ihre Gebete. In 5 Minuten haben sie alle Gebete gebetet, die sie schon seit Jahren beten. Aber wenn der Geist Gottes kommt, er macht lebendig und vor allen Dingen, er gibt eine Dringlichkeit und das ist dieser Geist des Flehens, dass wir auf einmal beginnen, Anteil zu nehmen an Gottes Herz und dass wir beginnen zu spüren, es ist Gott sehr, sehr, sehr ernst und Gott ist nicht bereit, den Laden so weiterlaufen zu lassen wie bisher. Wir spüren, da ist ein Schrei in Gottes Herzen. Es muss einen Durchbruch geben. Es darf so nicht weitergehen. Das lebt in uns und der Geist betet durch uns, wie Römer das sagt. Er betet durch uns. Er hilft uns zu beten und dann gibt es noch eine höhere Stufe. Er betet durch uns mit unaussprechlichem Seufzen. Paulus redet von Geburtswehen. Wenn der Geist des Flehens und des Betens über uns kommt, dann werden wir anfangen, sogar als Männer zu verstehen, was unsere Frauen beim Kindergebären durch machen. Geburtswehen erleide ich, sagt Paulus. Und das ist sehr intensiv. Und das ist nicht etwas, was man nebenbei so während der Sportschau tut. Ja? Ich war bei allen 3 Geburten dabei, unser Kinder. Ja? Da hat nicht mitten in den Presswehen meine Frau gesagt, Schatzi, was wollen wir morgen zu essen machen? Und soll ich mir nun das neue Kleid von Kleckermann kaufen oder nicht? Oder wie siehst du das? Ja? Wenn diese Zeit kommt, der Wehen, dieser Geburtsarbeit, dann ist man voll darauf fixiert und da geht nichts anderes mehr, da hat man nichts anderes mehr. Und interessanterweise auch, man wird darin kühn und man wird völlig frei von dem Gedanken, ja, was denken jetzt andere? Also wenn dann die Frau richtig ins Stöhnen kommt, da denkt sie nicht, oh meine Güte, was könnte jetzt der Doktor über mich denken? Da hat sie überhaupt keine Gedanken für. Das ist in ihr, das lebt in ihr. Und sie weiß, jetzt muss gepresst werden und jetzt wird gestöhnt, weil das irgendwie hilft. Ja? Und da hat man keine Gedanken, ja, wie wirkt das jetzt auf andere? Ist das jetzt noch ästhetisch? Wer hat uns gesagt, dass alles immer steril und keimfrei und ästhetisch sein muss? Das ist Geburtsarbeit. Und eine Geburt, das ist wirklich etwas sehr Intensives. Und der Geist kommt und er arbeitet und er seufzt. Unaussprechliches Seufzen. Halleluja. Und der Geist des Gebetes soll auf uns kommen. Wenn wir nachher dann mit dem Betrachten des Wortes fertig sind, dann werden wir noch einmal vor die Gegenwart Gottes kommen. Und wir wollen dann beten. Und eins der Dinge, was ich empfinde, was dran ist zu beten, dass wir uns ausstrecken, dass der Geist des Gebetes und der Geist des Flehens auf uns kommt. Ja, und wir werden so gepackt werden und wir werden erleben dann, wir beginnen für Menschen, wir beginnen für unsere Stadt, wir beginnen für Gemeinden, wir beginnen wirklich tief hineinzukommen. Vielleicht wir weinen, ja, weil wir auf einmal Anteil nehmen an dem, wie Gott die ganze Sache sieht. Und das wird hoch, hoch wichtig auf einmal für uns. Und danach müssen wir uns ausstrecken. Diese Dinge sind uns verheißen und dann sagen wir, das ist, was ich haben möchte. Oh, Halleluja. Halleluja. Hier in Kapitel 2 von Apostelgeschichte sehen wir drei verschiedene Bilder oder Symbole oder Beschreibungen für das Wirken des Heiligen Geistes. Und das ist sehr, sehr interessant. Als erstes haben wir hier den Wind. Wir wissen, der Heilige Geist ist kein Wind, aber er wirkt hier wie ein Wind. Und er wird wie ein Wind beschrieben. Und das war nicht so ein kleiner Säuselwind, sondern das gewaltige Brausen. Das Brausen eines gewaltigen Windes, das kam über die Stadt und dann dort über diesen Raum, wo diese 120 zusammen waren. Der Wind. Und dann haben wir das Feuer. Dann haben wir das Feuer. Er kam und er setzte sich wie Feuerzungen auf jeden Einzelnen. Und dann, das wird nicht direkt mit einem Wort so benannt, sondern nur in der Wirkung sozusagen. Als drittes dann haben wir den Heiligen Geist als Wein. Ja? Nicht das Wort wird dort gesagt, dass er wie ein Wein ist, aber die Wirkung war so, dass die Leute gesagt haben, die sind betrunken. Da haben wir den Wind, da haben wir das Feuer und da haben wir den Wein. Halleluja. Und in Apostelgeschichte Kapitel 3, das können wir ja schon einmal so vorwegnehmen, das muss kommen, das, wer schon mal Kassette von mir gehört hat, weiß, Apostelgeschichte 3, 21 ist obligat, das muss immer kommen, fast immer, nicht immer. Und dort haben wir eine interessante Passage hier, es wird hier von Zeiten der Wiederherstellung gesprochen, Vers 21, den, nämlich Christus, muss freilich der Himmel aufnehmen, bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge, von denen Gott durch den Mund seiner Propheten von jeher geredet hat. Halleluja. Und ich glaube, dass wir schon längst in diesen Zeiten der Wiederherstellung sind. Wir sehen es auch, Gott arbeitet mächtig. Er stellt Israel wieder her und er stellt die Gemeinde wieder her. Und so wie Israel noch nicht völlig wiederhergestellt ist, ist auch die Gemeinde noch nicht wiederhergestellt. Aber es ist etwas in Gange und wir sehen einfach, wie Gott wirkt und wie ähnlich wie bei einer Geburt einfach die Abstände zwischen den Wehen immer kürzer werden. Wir sehen, wie die Phasen, wo sozusagen nichts passiert und dann wieder neue Durchbrüche kommen, neue Veränderungen und Ereignisse sich überschlagen. Diese Phasen werden immer kürzer. Und Gott stellt die Dienste wieder her. Gott stellt auch seine Heiligkeit wieder her, die Furcht des Herrn. Und so könnten wir viele, viele Dinge nehmen. Denken wir nur an ein Beispiel. Ja, so wie wir jetzt hier Gott anbeten, vor 40 Jahren wäre das völlig undenkbar gewesen. Niemand hat die Hände gehoben, niemand hat im Geist gesungen, niemand hat zu Gott gesungen. Wir haben aus einem Liederbuch Lieder über Gott gesungen. Manche waren auch ganz gut, aber was wir heute tun, ist etwas anderes. Wir gehen davon aus, wir glauben, dass Gott ist da und wir singen zu ihm. Und dann kommt der Heilige Geist und beginnt sich zu manifestieren, weil eben Gott im Lobpreis seines Volkes wohnt. Das vor 40 Jahren wäre völlig unmöglich gewesen, wenn das geschehen wäre vor 40 Jahren. Man hätte gesagt, die sind total verrückt. Guck dir mal diese Idioten an. Die heben die Hände. Ja, wo denn, wie denn, was denn? Die Gläubigen hätten das gesagt, nicht die Ungläubigen. So, das sehen wir. Gott bringt Durchbrüche, Gott stellt Dinge wieder her und nach einer Weile sind sie ganz normal. Nach einer Weile sind sie ganz normal. Und wir werden sehen, wie weitere wunderbare Dinge kommen. Wir werden sehen, ich denke, die Anfänge sind gerade jetzt in diesen Tagen. Wir werden sehen, der prophetische Dienst wird zurückkommen. Wir werden sehen, der apostolische Dienst wird zurückkommen. Und wir werden sehen, die Gemeinde wird vorbereitet werden und sie wird fähig sein, mit Gott wirklich zu kooperieren und ihren Auftrag zu erfüllen. Okay. Und dann ist es interessant, der Gedanke, dass es oftmals so zu sein scheint, dass Dinge in der umgekehrten Reihenfolge, wie sie in der Bibel erschienen sind und dann verloren gegangen sind, auch wiederhergestellt werden. Zum Beispiel, wir sehen bei der Aufzählung der Dienste immer die Apostel als Erste. Aber der Reihenfolge der Wiederherstellung wurde das, was in der Aufzählung als Letztes genannt wird, der Hirtendienst, der pastorale Dienst, zuerst zurückgegeben. Und zwar als unser tapferer Dr. Martin Luther dann sich gestellt hat gegen die gesamte gegen das religiöse Establishment seiner Zeit und hat gesagt, das ist, was Gott sagt. Und der Hirtendienst wurde wiederhergestellt. Zum ersten Mal haben die Leute gesagt, hey, wir müssen so predigen, dass unsere Leute verstehen. Vorher haben wir auf Lateinisch gepredigt. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Da sitzt der Bauer, ja, hat noch den Mist an den Stiefeln, sitzt da im Gottesdienst und dann wird auf Lateinisch gepredigt. Was hat der wohl gemacht die halbe Stunde lang? Und niemand kam auf die Idee, ist nicht die Predigt dazu da, dass wir sie auch verstehen, damit wir wissen, was Gott uns sagt. Man hat gesagt, nein, das Buch Gottes ist zu heilig, das sollte niemand von den Ungelehrten in die Hände bekommen. Und Martin Luther hat gesagt, das ist Blödsinn, alle müssen das Wort Gottes hören und lernen, nur die Schrift alleine. Und das war natürlich ein gewaltiger Durchbruch und auch ein Dorn im Auge für die, die aus diesen religiösen Strukturen ihre eigenen Profite gezogen haben. Die mochten das gar nicht, aber Gott wollte es so und es gab mit viel Krach und Getöse einen Durchbruch. Und da haben wir dann diesen Martin Luther. Halleluja, hier stehe ich, ich kann nicht anders, Gott helfe mir. Wow, ich sage immer, da waren die Lutheraner noch was. Da war noch Substanz und Kernigkeit da. Halleluja. Also da sehen wir, dass der pastorale Dienst und am Schluss wird der apostolische Dienst wiederhergestellt, obwohl er der erste und der wichtigste eigentlich ist. Und hier auch in diesem, das ist ganz interessant, sehen wir eben den Wind, das Feuer und den Wein. Und der Wein, das habe ich glaube ich noch gar nicht gesagt, steht einfach für Freude, für Ausgelassenheit, für Feiern, für Sättigung. Und jetzt haben wir einfach, weil es jetzt dran ist und weil es einfach nicht mehr anders ging, wir haben eine neue Bewegung des Heiligen Geistes. Und interessanterweise, das Erste, was kam, war nicht der Wind und nicht das Feuer, sondern der Wein. Auf einmal kommt ein Ausbruch der Freude. Ich kann mich noch erinnern, 92 waren die Propheten in Berlin und haben gesagt, es wird große Freude kommen. Wir haben gesagt, ja, ja, klar. Ne? Dass sie das buchstäblich so meinten. Und dass wirklich eine Welle der Freude kam. Niemand hat das für bare Münze genommen. Wir haben gedacht, naja, die Propheten müssen noch mal irgendwas Nettes sagen. Ja, also kommt halt Freude, ist ja logisch, wir freuen uns ja jetzt schon. Ja. Aber als der Heilige Geist kam und wir diese gewaltigen Heilig-Geist-Partys hatten und wir kugelten und rollten und lachten und waren glückselig und entzückt und entrückt und es war so wunderbar. Der Wein wurde ausgegossen. Wo immer wir gingen, in Deutschland oder Osteuropa, wir haben über den Wein gepredigt und Gott hat den Wein gereicht und es waren herrliche Partys, herrlich. Es war wunderbar, wunderbar. Aber Gott geht weiter. Und bei allen Prozessen der Wiederherstellung ist es nicht so, etwas ist wiederhergestellt und dann wird es in Akten gelegt und überholt und nicht mehr wichtig. Es bleibt. Aber wir müssen aufpassen, mit dem Geist zu gehen und wir dürfen niemals aus etwas, was Gott gibt, eine Methode machen. Und das sehe ich ein bisschen die Gefahr, dass wir anfangen irgendwie die Leute anzukurbeln. Das war da früher so schön, wo so gelacht wurde und dann versucht man irgendwie zu kurbeln und zu manipulieren und die Leute ein bisschen irgendwie mit Witzen aufzuheitern oder irgendwie, damit wir so etwas wieder haben. Und wir sollten das nicht tun, sondern wir sollten mit dem Geist gehen und sagen, was ist heute dran? Ja? Und wenn wir das tun, was heute dran ist, dann werden wir das andere auch wieder haben. Wir werden auch erleben, wie diese große Freude immer wieder da ist. Und wenn heute Leute sagen, das ist jetzt irgendwie out und das hat sich wieder alles beruhigt, also bei mir hat sich da nichts beruhigt. Das also der Wein. Okay, noch einmal zurück, der Wind. Was ist der Wind? Der Wind steht für das sichtbare, erlebbare Wirken Gottes in der Umwelt. Also das, was Heiden sehen können, was Heiden erleben können. Hier heißt es auch, dass sie das Brausen oder das Geräusch dort vernahmen und kamen dann zusammen. Zeichen, Wunder, sichtbare Dinge, die die Fremden sehen können, die unleugbar sind, wo man nicht sagen kann, wie zum Beispiel jetzt, ja, der Heilige Geist kommt und wir haben eine wunderbare Zeit und wir sind irgendwie sehr angeheitert. Und dann sagt man, ja, Massenpsychose oder Massenhypnose oder irgendwie so etwas. Ja? Aber wenn da ein Lama, der 40 Jahre nicht gehen konnte von Geburt an, wenn der läuft, da kann man nicht mehr sagen, na, das ist Suggestion, das bildet er sich wahrscheinlich nur ein oder das hat ihm der Prediger einsuggeriert, ja, oder so etwas. Ja. Sondern das sind Dinge, die sind unleugbar, unwiderlegbar in der Außenwelt Dinge. Ja, die Gott tut und die einfach beweisen, er ist gegenwärtig. Und ich glaube, er wird zunehmen, Zeichen zu geben seiner Gegenwart. Und für uns als Gläubige, wenn er kommt mit wunderbarem Frieden, das ist ein Zeichen seiner Gegenwart. Wenn er kommt mit dieser herrlichen Freude, das ist ein Zeichen seiner Gegenwart. Aber das sind noch sehr subjektive Dinge. Das würde einen Heiden noch nicht aus dem Hocker reißen. Aber für uns ist das gut und wir erkennen das an und wir gehen einfach mit. Aber der Trend geht dahin, Gott tut mehr und mehr Dinge, die einfach, wo es der Welt schwieriger und schwieriger fällt, bis wir dann an den Punkt kommen, wie in der Apostelgeschichte, sie können es nicht leugnen. Das heißt, sie möchten das gerne, aber es wird nicht mehr möglich sein. Und Gott gibt stärkere Zeichen seiner Gegenwart, die weit über das hinausgehen, was wir bisher hatten. Ich habe im letzten vergangenen Sommer mit meiner Frau zusammen ein Video angeschaut von England, vom Kensington Tempel. Und dort war zu sehen, wie in der Zeit der Anbetung der Heilige Geist kam und sich in einer besonderen und sonderbaren Weise manifestierte, in der Weise, dass die Leute Öl bekamen auf den Händen. Ich weiß nicht, ob du das schon gehört hast oder vielleicht das Video auch selber gesehen hast. Ja, das ist ein wunderbares Video und er predigt über die Salbung und über die Zusammensetzung dieses heiligen Salböls und dann beten sie und dann kommt das und sie zeigen das auf dem Video. 10, 15 Leute und sie haben das auf den Händen und es ist wirklich sehr inspirierend. Und er sagt dort einfach, das ist ein Zeichen. Und weil es ein Zeichen ist, muss es gesehen werden. Ein Zeichen, das nicht gesehen wird, nützt nichts. Und deswegen sagt er, kommt mit euren Videokameras, kommt, zeigt das. Ja? Aber nicht in einer showmäßigen Art und Weise, sondern mitten so in der Gegenwart Gottes, in der Anbetung, in der Furcht des Herrn. Und dann siehst du diese Leute so mit Öl, das ist unwahrscheinlich. Und die Salbung ist da, du spürst, das ist nicht irgendwas Gemachtes oder so. Und wir haben uns das angeschaut und haben gesagt, oh Mensch, das möchten wir sehen, so etwas wollen wir haben. Vor ungefähr 3 Wochen war ich in einem Meeting und ich habe zum ersten Mal das gesehen, wie das Salböl auf die Hand kam einer jungen Frau. Und es ist absolut kein Irrtum oder Zweifel oder Täuschung oder Nachgemachtes irgendwie denkbar. Der Herr führte mich für diese Frau zu beten und ich meistens so unter der Salbung, ich bete für jeden anders. Den einen mache ich so ein bisschen so auf den Kopf so und den anderen so ein bisschen am Bauch oder pikse so oder rufe laut. Andere sagen auch, ich würde den anschreien, aber ich rufe nur laut. Ja. Sehr verschieden. Was ich nicht tue, ist schubsen. Ja. Sehr verschieden. Ja. Und diese Person, ich nahm beide Hände und hielt sie so vor mir die Hände und habe sehr lange für diese Person gebetet und spürte, wie die Salbung des Heiligen Geistes wirklich stark auf ihr ruhte. Und während ich dann da so stand und andere standen um uns herum so, auf einmal, ich schaute erst, dachte ich, Mann, was ist denn das? Und dann guckte ich genauer hin und dann sah ich auf ihren Händen, wie das Salböl sich manifestierte, was eindeutig total anders ist als irgendwie als Schweiß. Es ist was völlig anderes. Völlig anders. Und es war vielleicht 10 Minuten, Viertelstunde auf ihren Händen. Es war so stark, dass du dachtest, die hat ihre Hände irgendwie in so einen Öltopf getaucht oder so. Hatte sie aber nicht. Sie hatte auch nichts in der Hosentasche, weil die ganze Zeit hatte ich die Hände ja vor mir. Ja? Und es war so etwas Reines in der Luft. So eine ganz tiefe, reine Freude so der Gegenwart Gottes. Es war ganz extrem. Und 5, 6 Leute standen dann herum und haben das auch gesehen und wir haben uns so gefreut, aber ganz still. Das war nicht irgendwie das so, dass wir so laut gelacht haben. Es war so ganz tief und rein und es war wunderbar. Und das war für mich also so ein schönes Zeichen einfach von Gottes Gegenwart. Du sagst, wofür ist das gut? Na, das ist typisch deutsch. So zu fragen. Ja, Gott tut Dinge und die passen in unser Nützlichkeitsdenken nicht unbedingt hinein. Wofür lief Petrus über das Wasser? Keiner wurde gerettet, keiner wurde geheilt. Ja, nicht, es war auch nicht am Tage und Jesus hat es nicht so inszeniert, dass erstmal 5000 Leute am Ufer standen, alle mit Operngläsern und das alle verfolgen konnten. Ja, es war nur für Petrus und für die paar anderen, die dabei waren, ein Beweis, ja, für die Macht und für die Größe Jesu. Und das hat sein Herz total einfach verändert und hat ihn in tiefe Hingabe und Anerkennung der Herrschaft Jesu gebracht. Das ist alles, was dieses Wunder getan hat. Es hat nichts weiter bewirkt. Also ich will damit nur sagen, Gott geht weiter und er wird mehr und mehr Zeichen seiner Gegenwart bringen. Ich habe von anderen Meetings gehört, wo bei geschlossenen Fenstern die Kronleuchter anfingen, sich zu bewegen, weil der Wind kam, die Gardinen raschelten und bewegten sich, weil der Wind des Heiligen Geistes hineinkam. Okay. Also, lass uns bereit sein. Gott möchte sich zeigen. Er möchte aus dem unsichtbaren, übernatürlichen Bereich in den sichtbaren Bereich kommen. Das ist überhaupt das ganze Wesen von Christsein. Ja? Am Ende sehen wir, wenn alles fertig ist, die letzte Schlacht geschlagen ist, der Himmel kommt zur Erde. Der Himmel kommt, Religion ist, Menschen versuchen sich eine Leiter zu bauen, um in den Himmel zu kommen. Aber Bibel ist, der Himmel kommt zur Erde. Gott kam herab, Gott wurde Mensch. Das himmlische Jerusalem kommt herab, nicht wir arbeiten uns da hoch, es kommt herab auf die Erde. Und Gott liebt es, in dem Sichtbaren sich zu manifestieren, wiewohl er der Unsichtbare ist. Er möchte hineinwirken, viel, viel mehr, als wir das mit unserem rationalen Denken irgendwie so ihm bis jetzt erlaubt haben. Und er wird es tun. Halleluja. So, wir haben, als diese neue, intensivere Bewegung des Heiligen Geistes kam, und damit will ich in keiner Weise sagen, dass vorher nicht der Heilige Geist da war und gewirkt hat, aber ihr alle seid Zeuge, dass vor vielleicht dreieinhalb Jahren, dass etwas Neues gekommen ist hier in diese Welt und auch hier nach Mitteleuropa. Und dort sehen wir eigentlich diesen ersten Aspekt, der in der Apostelgeschichte der dritte ist, nämlich was dort kam, war der Wein. Wenn man das zusammenfassen würde oder biblisch analysieren würde, was ist passiert? Menschen haben persönlich eine solche Begegnung mit Gott erlebt und meistens nicht nur einmal, sondern viele, viele Male, dass sie innerlich total überzeugt waren von der Güte Gottes. Dass diese Güte Gottes nicht nur eine Lehre, eine Theologie im Kopf war, sondern eine Erfahrung, etwas, was sie erlebt haben. So dass man wirklich weiß, Gott meint es gut mit mir und er beschenkt mich, er segnet mich und er hilft mir und er ist da und er sättigt mich. Er gibt mir innere Erfüllung und Befriedigung. Und wenn da jemand vorher Alkoholiker oder Drogenabhängiger war, er kann nur noch herzhaft lachen über das, was der Teufel ihm früher angeboten hatte und sagt, jetzt mit dem Heiligen Geist, ich bin so high. Ja, entschuldigt bitte diese... Das hat nichts mit mangelndem Respekt zu tun, aber da kommt etwas, wo du sagst, na, das war ein schwaches Imitat, was der Teufel mir da serviert hat. Ja? Aber jetzt mit Gott weiß ich, was es bedeutet, innerlich total erfüllt zu sein, gesättigt zu sein und zur Ruhe gebracht zu sein und innerlich befriedigt zu sein. Das ist, was der Wein tut, dass du zur Ruhe kommst. Ja? Und der Wein einfach macht uns mutig für weitere Schritte mit Gott. Und dafür war es da. Der Wein kam und wir werden erfüllt von dieser Gewissheit. Gott ist wirklich nahe. Er ist nicht ferne irgendwo, sondern er ist nah. Und er meint es gut. Ich fühle mich sicher. Ich fühle mich geborgen. Ich fühle mich total angenommen, so wie ich bin. Ja? Und das ist die absolute Voraussetzung, dass Gott dann weitergehen kann. Wer das nicht erlebt, kann nicht mitgehen mit den nächsten Phasen, die kommen. Und ich glaube, so im Großen und Ganzen, wir sind jetzt an dieser Nahtstelle und es kommt die zweite Phase jetzt. Und das ist die Phase des Feuers. Und das Feuer steht für zwei Dinge, hauptsächlich im Worte Gottes, für Reinigung und göttlichen Eifer. Reinigung und göttlichen Eifer. Und da sind wir jetzt. Und niemand, der nicht den Wein erlebt hat, niemand, der nicht sich fallen lassen kann in der Güte Gottes, wer immer noch in eigenen Werken irgendwie sich abstrampelt und meint, er muss irgendwas tun und der sich immer verdammt fühlt und meint, er tut nicht genug für Gott und so weiter. Niemand, der so in eigener Kraft lebt, kann die nächsten Dinge, die jetzt kommen, leben. Es ist absolut notwendig, dass wir erst zur Ruhe gebracht werden. dass wir diesen Wein erleben, dass wir loslassen, dass wir uns fallen lassen können und dass wir uns getragen fühlen, angenommen fühlen, sicher sind und uns wohlfühlen bei Gott. Und wenn das da ist, wenn wir das erleben, dann sind wir bereit für das Feuer der Reinigung. Und das beginnt zu fallen, das beginnt zu kommen, das beginnt seine Wirkung zu haben. Niemand kann in göttlichem Eifer wandeln, der nicht zuvor das Feuer der Reinigung an seinem Herzen erlebt hat. Weil der göttliche Eifer ist das Gegenteil von dem Geist der Welt. Und der Geist der Welt sagt, langsam, langsam, nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Und du musst dich nicht so reingeben und du musst nicht fanatisch werden und du musst es nicht alles zu wörtlich nehmen und pass auf, dass du immer schön ausgeglichen bist. Also ein bisschen Hingabe, aber auch ein bisschen Unabhängigkeit. Immer schön ausgeglichen, ganz langsam und locker angehen lassen. Ja, nicht auffallen, ja, nicht aus der Masse heraustreten, ja, nicht sich exponieren, ja, nicht irgendwie Opfer bringen jetzt für Gott. Es könnte sein, dass du aus der Masse heraustrittst und der Teufel würde dich sehen. Oh nein, immer schön drin bleiben. Bleiben in der Masse und nie irgendwie sagen, wie Elisa, ich will es wissen, wo ist der Gott Elias? Sondern immer schön gemächlich. Und der göttliche Eifer wird kommen, wenn diese Dinge raus sind, wenn der Geist der Welt, der auch massiv Unglaube uns anbietet, der uns ein Denken erlaubt, ja, du kannst in die Gemeinde gehen, du kannst die Bibel lesen, natürlich, und du kannst auch das ein bisschen aussprechen, ja, aber glaub mir, es ist umsonst, es ist verdammte Liebesmühe, wenn du beginnen wolltest, so zu leben, als wäre das wirklich alles wahr. Das lieber nicht. Ganz, ganz ruhig bleiben. Und wir brauchen von diesem Geist der Welt Reinigung. Und das geht nur durch göttliches Feuer. Und dann kann Eifer eingepflanzt werden und das kann in uns leben. Und mit diesem Eifer dann werden wir Dinge tun können. Wir werden beten können. Wir werden Dinge tun können, die wir vorher nicht tun wollten und die wir nicht tun konnten. Und wir sind nun einmal so gebaut. Das hängt einfach mit unserem Menschsein zusammen. Das hängt mit der Sünde zusammen. Das hängt zusammen damit, dass wir immer unser eigener Versorger waren und dass wir niemals Gnade verstanden haben, dass wir niemals in Gnade gelebt haben. Wir können von Natur aus unsere Person und unsere Taten, auch charakterliche Dinge, nicht voneinander trennen. Und deswegen ist jeder hinter seinem Schutzwall, hinter seinen Abwehrmechanismen und kann Korrektur, Zurechtweisung nicht ertragen, von Natur aus. Wenn du sagst, Halleluja, das macht mir überhaupt nichts, ich bin da total bärenstark drin und mich kann nichts erschüttern und ich bin immer vollkommen offen, komm nachher zum Gebet nach vorne und wir klären das. Normalerweise ist es so, wenn wir Korrektur erleben, wir fühlen uns angegriffen. Wir machen zu. Wir wehren das ab und wir haben verschiedene Mechanismen. Entweder wir gehen sofort zum Gegenangriff über, ja, wenn es von Menschen kommt, wir sagen, das musst du mir gerade sagen. Du, der du doch gestern gerade dies und jenes und so weiter dir erlaubt hast. Du willst dir jetzt anmaßen, mir dieses hier zu sagen. Wir haben zwar sogar in der Sache recht, dass er da von gestern und Dreck am Stecken hat, ja. Aber was hat sein Dreck am Stecken von gestern zu tun mit dem, was er heute mir zu sagen hat? Auch eigentlich überhaupt nichts. Ja? Wir nehmen das nur als eine elegante Abwehrmethode, ihn schachmatt zu setzen. Wir gehen nicht auf das ein, was er uns sagen möchte, sondern wir machen ihn als denjenigen, der uns etwas sagen möchte, unmöglich. Ein ganz beliebter Trick. Ja? Andere sind nicht so offensiv, die ziehen sich dann in Resignation und Schmollen zurück. Na, dann kann ich ja gleich alles hinschmeißen. Und dann gibt es noch verschiedene Unterschattierungen, ja, eine breite Palette. Aber wir alle haben Abwehrmechanismen, darauf will ich hinaus. Wir haben Abwehrmechanismen und wir haben Angst vor der Wahrheit, weil wir uns bedroht fühlen von der Wahrheit. Und das ist jetzt Gottes Strategie, uns sozusagen zu öffnen und zu überrumpeln. Er macht uns so trunken von seinem Wein, ja. Und du weißt, wie ein jemand, der voll des Alkohols ist, ja, der mag der verklemmteste sein überhaupt. Wenn der wirklich schwer geladen hat, ja, in der Kneipe, oder ich weiß nicht, wie das bei euch, wie man das nennt, in Berlin sagt man Kneipe, also der Ort, wo man alkoholisiert wird, ja. Wie nennt man das bei euch? Restaurant? Ja, okay. Der kann der schüchternste sein überhaupt, aber wenn der ordentlich geladen hat, der wird so kühn. Der fängt an zu singen, der sagt eine Runde für alle, ja, und der fängt an Dinge zu machen, der redet mit einem unbekannten Menschen über seine Eheprobleme, ja, der tut Dinge, die würde der normalerweise nie tun, ja. Und wenn der Wein des Heiligen Geistes kommt, wir werden locker, wir werden offen, wir erlauben einfach, dass man uns kennenlernen kann. Und wie kommt das? Weil wir sicher sind. Weil wir wissen, Gott ist mit mir, Gott ist für mich, Gott hat mich angenommen, ich bin total geborgen bei ihm. Und dann können wir uns öffnen. Und nur wenn wir diese Geborgenheit in Gott erleben, dann können wir sagen, komm, Heiliger Geist, mit der nächsten Phase, komm, bring dein reinigendes Feuer. Weil wir nicht Angst haben und weil wir auch inzwischen mit uns gnadenvoll umgehen können, weil wir sagen können, meine Person ist eine Sache und die ist bejaht und angenommen von Gott. Aber Sünden, Fehler, Defizite, Charakterschwächen ist eine andere Geschichte und ich möchte gerne, dass das in Ordnung kommt. Und ich möchte, dass das behandelt wird. Und das hat nichts mit meiner Person zu tun. Und wenn Gott über bestimmte Dinge mit mir spricht, dann heißt es noch lange nicht, dass er mich verdammt, dass er mich ablehnt, dass er gegen mich ist. Und nur wenn der Wein seine Wirkung getan hat und wir ruhen in Gott, dann einfach sind wir in dieser Situation, dass wir das zulassen. Und wir können diese ganzen Selbstschutzmechanismen, die wir haben, und jeder Mensch hat die, jeder Mensch, wir können uns das erlauben, die fallen zu lassen. Wir sagen, Herr, bau das Ganze ab, das ganze Zeugs, diese Zäune und Mauern und ja, was wir da alles, ja, kläffende Hunde haben wir da an der Leine zu laufen und Wachtürme und Selbstschussanlagen und alles Mögliche. Ja, wenn einer uns zu nahe kommt, er soll merken, wir sind eine uneinnehmbare Festung. Ja. Ich bin immer jahrelang an der Berliner Mauer lang gefahren, weil ich da gewohnt habe. Da habe ich die Hunde gesehen und die Zäune und das alles. Deswegen kann ich das so gut beschreiben. Und so ist es auch unsichtbar bei uns. Und das ist, was Gott tun möchte und das ist unbedingt notwendig. Und wir können, wenn wir das wissen, einfach das auch unterstützen. Lass uns einmal hineinsteigen in Kolosser. Kapitel 2. Das ist eine unwahrscheinliche Passage hier im Worte Gottes, die genau diese drei Phasen, wie Gott arbeitet und wie sein Werk der Vorbereitung ist, genau beschreibt. Und außerdem sehen wir, dass Paulus aktiven Anteil daran hat, indem er diese Phasen kennt und indem er mit dafür betet. Kolosser 2, für einen Moment bitte, die ersten drei Verse. Denn ich will, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich habe um euch und die in Laodicea und alle, die mein leibliches Angesicht nicht gesehen haben. Und jetzt geht's weiter. Einen Kampf kämpft er und jetzt kommt die Zielrichtung. Damit ihre Herzen, die Herzen der Gläubigen, eben von Kolosse und Laodicea, damit ihre Herzen getröstet werden. Vereinigt in Liebe und zu allem Reichtum an Gewissheit des Verständnisses zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, das ist Christus, in dem alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind. Das wirkt nicht sehr dramatisch auf uns, so beim ersten Anschauen, aber wenn wir das einmal wirklich so Stück für Stück durchgehen, ja, dann können wir hier gewaltigen Gewinn daraus ziehen für uns selbst, für unsere Gemeinde, für unseren Hauskreis, für unsere Dienstgruppe. Ja? Erstens, Paulus sagt, ich kämpfe. Er kämpft einen Kampf. Einen Kampf kann man nur kämpfen, wenn ein Gegner da ist. Selbst wenn man ein Don Quixote ist, dann hat man einen Gegner eben, das sind die Windmühlen. Aber er kämpft auch, es muss immer ein Gegner da sein. Ja? Und diese Ziele, die hier gleich jetzt kommen, sind Dinge, die der Teufel auf jeden Fall verhindern will. Und Erweckung einer Gemeinde, Durchbrüche des Übernatürlichen haben immer mit dieser Geschichte hier zu tun. Und wenn wir das beginnen zu beten, lass uns uns warm anziehen und lass uns vorbereitet sein auf Gegenangriffe. Der Feind möchte auf gar keinen Fall, dass wir in diese Dinge hineingehen. Er kämpft, dass die Herzen getröstet werden. Das ist das allererste. Das ist hier mit anderen Worten der Wein. dass die Lieblichkeit Gottes, die Liebe, der Trost, die Ermutigung einfach zu jedem Einzelnen kommt, dass er das persönlich erlebt. Gott ist mein Tröster, Gott ist bei mir. Auch wenn es schwierig ist, ich bin nicht allein, ich bin getragen. Ja, das Psalm 23, und wenn ich durch dunkle Tal der Todesschatten gehe, ich fürchte kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab tröste mich. Dass das nicht irgendwie nur ein Bibelvers wird, was wir da mit feuchten Augen auf dem Kalenderblatt sehen und seufzen und sagen, ach ja, das wäre so schön, sondern das ist real. Und wenn ich durch dunkle Tal gehe, ich fürchte kein Unglück, denn du bist bei mir. Das ist Substanz, davon leben wir. Und das ist der Tröster. Die Herzen werden getröstet durch den Tröster. Komm, Tröster, tu dein Werk an unseren Herzen. Das werden wir dann beten. Ja? Und das ist, worauf er hier aus ist, dass sie persönlich diese Erfahrung machen. Nicht vom Hören sagen. So viele Leute wissen, ja, ich weiß, Gott liebt mich. Das sagt mir mein Pastor immer wieder. Ja? Das reicht nicht aus. Wir müssen das innerlich haben und wissen, das ist mehr als eine biblische Aussage, das ist mehr als eine Lehre, das ist Realität. Gott ist wirklich mein Freund, er ist total für mich. Und die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz durch den Heiligen Geist. Es ist der Dienst des Heiligen Geistes, der Tröster. So viele Male der Tröster kann nicht trösten, weil wir unser eigenes Trösterchen haben. Und es ist einfach so, hilfst du dir selbst, hilft dir Gott nicht. Die Welt sagt, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Nein, genau andersrum. Wenn du dir selbst hilfst, dann beweist du damit, dass du eigentlich nicht an die Hilfe Gottes glaubst oder dass du glaubst, deine Hilfe ist besser als die Hilfe Gottes. Zu verzichten auf Selbsthilfemaßnahmen ist der Beweis, Gott, siehst du, ich bin von dir abhängig. Und bevor Gottes Hilfe kommt, verabschieden wir uns von unseren Selbsthilfemaßnahmen. Viele Menschen in Not